Sterben und Trauern, der Podcast mit Professor Ernst Engelke, einer der renommiertesten Palliativpsychologen, spricht über den Umgang mit Sterbenskranken, gibt Tipps und macht Mut. Ärztinnen und Ärzte, die haben ein überdurchschnittlich hohes Einkommen und gehören bei Umfragen regelmäßig zu den angesehensten Berufen. Ja, aber hätten Sie gewusst, dass das die Berufsgruppe ist, die im Vergleich zu anderen akademischen Berufen eine geringere Lebenserwartung hat, die höchste Scheidungsquote, die stärkste Abhängigkeit von Drogen und Alkohol, die höchste Suizidquote und die, die am meisten mit der Justiz zu tun hat? Ja, sieht so ein Traumberuf aus. Und noch was kommt hinzu. Für die meisten Ärztinnen und Ärzte gehört das Sterben zum belastenden Alltag. Sehr wahrscheinlich werden Mediziner auch Sie und mich in den letzten Stunden unseres Lebens begleiten. Denn machen wir uns nichts vor, die meisten Menschen, die sterben im Krankenhaus. Auch wenn sie es sich eigentlich anders wünschen. Ja, und um diese spezielle Beziehung zwischen Ärzten und Sterbenden, darüber werden wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zu Sterben und Trauern. Mein Name ist Lea Reinhardt und ich freue mich auf unsere Runde mit Professor Ernst Engelke und Michael Reinhardt.
Es ist ja bekannt, dass Patienten und ihre Angehörigen in der Regel unrealistische Erwartungen an Medizinerinnen und Mediziner haben. Denn sie sollen Krankheiten erkennen und heilen und selbstverständlich jederzeit funktionieren und empathisch auftreten. Wenn das den Ärzten dann aber nicht gelingt, stehen sie bei Kranken und Angehörigen schnell in der Kritik. Was alles dazu führen kann, hast du ja gerade eindrucksvoll geschildert, Lea. Mhm. Ist das Ernst alles übertrieben oder ist die Situation wirklich so ernüchternd?
Diese Aussagen, die du da gemacht hast, Lea, sind natürlich Statistiken und komparative Aussagen. Das bedeutet, dass es bei vielen Ärztinnen und Ärzten so oder ähnlich sein kann. Nicht bei allen.
Das ist klar, ne?
Ja. Das ist mir sehr wichtig, das herauszuheben, dass da nicht ein Negativbild entsteht.
Ja.
Nur das sind Ergebnisse aufgrund der Überforderung, die Ärzte in der Regel erleben im Alltag. Das ist nun mal so. Das kann man auch ganz gut belegen. Diese Überlastungen führen dazu, dass von den 420.000 Ärzten, die in Deutschland aktiv tätig sind, 40% Ärztinnen sind.
Mhm.
Und 41% der Ärztinnen arbeiten weniger als 40 Stunden, sind also Teilzeit beschäftigt.
Ja.
Und bei den Ärzten, also bei den Männern, sind es mittlerweile auch 16%, die auf diese Weise versuchen, dem Druck auszuweichen, dem sie im Alltag ausgeliefert sind.
Mhm.
Das bedeutet, wenn man sehr sorgfältig die Situation, die Ärzte erleben, aber auch andere Berufe, aber Extremärzte, in der Konfrontation gerade mit Leiden und Sterben, dann ist das eine ganz normale und gesunde Reaktion, sich so zurückzuziehen, weil andere Möglichkeiten gibt es oftmals nicht.
Und das ist ja ein besonderes Merkmal der Generation Y und der Generation Z, wie man sie nennt. Die Generation Y sind diejenigen, die zwischen 1980 und 94 geboren sind.
Ich gehöre dazu.
Du gehörst dazu und die anderen zwischen 1995 und 2010. Und dieser Generation sagt man ja nach, dass sie eine ganz andere Haltung, nicht nur zum Leben, sondern insgesamt und vor allen Dingen auch zur Arbeit entwickelt hat, was in vielen Branchen dazu führt, dass auch Klage über diese Generation geführt wird, weil sie nicht mehr so strebsam und arbeitswillig sei.
Was und nicht immer damit was zu tun haben muss, logischerweise.
Nein, überhaupt nicht, aber ja, das sind so die gängigen Vorurteile, die es gibt. Und das spürt man jetzt sicherlich auch sehr stark in der Medizin. Denn ich habe eine ganz spannende Diskussion gelesen in der Ärztezeitung, wo vor allen Dingen auch die Generation Z ihre Sichtweise darstellt. Und für sie sind die Babyboomer eher ein abschreckendes Beispiel. Und Generation Z beispielsweise strebt mehr nach einer größeren Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf. Und deswegen, du hast es ja gesagt, Ernst, arbeiten sie auch vermehrt in Teilzeit, weil ihnen auch das Geld nicht mehr so wichtig ist. Die Frage ist natürlich, wo soll das hinführen?
Ja, zunächst muss man berücksichtigen, dass die Ärztinnen und Ärzte, die sich so entscheiden, das heißt sie reduzieren, einfach dafür sorgen möchten, dass sie gesund leben können. Das ist bei der Überforderung, die Ärzte normalerweise haben, so nicht möglich. Vor einigen Jahren ging es nach solchen Untersuchungen so weit, dass ganze auf einen Punkt gebracht, ein Arzt formuliert hat, die Ehefrauen von Ärzten sind Witwen mit Mann.
Und jetzt stell dir mal vor, du hast Eheleute, die beide Ärzte sind.
Ja, das heißt einfach, dass die zeitliche Überforderung, weil die Mehrzahl der älteren Ärzte hat sehr wohl, das ist auch statistisch nachgewiesen, weit über 50 Stunden, 60, 70 Stunden in der Woche gearbeitet. Die waren für ihre Patienten präsent, aber ich kann nicht doppelt präsent sein. Es gibt keine Möglichkeit, doppelt präsent zu sein. Das heißt, sie waren dann nicht in der Familie bei ihren Kindern präsent und haben einen großen Verlust erlebt dadurch. Und durch die Überforderung, die sonst noch da war, kam auch eine gewisse Erstarrung in den Emotionen. Weil, da kommen wir noch drauf, die Situation der Begleitung von Menschen in Extremsituationen eine unglaubliche emotionale Herausforderung ist und vor der man sich schützen muss, sonst geht man ein damit. Das heißt, ich kann das sehr gut verstehen, dass sich die Menschen in dieser Weise, die in dem ärztlichen Beruf tätig sind, zunehmend auch schützen. Das ist nun nicht nur eine Verweigerung, sondern das ist ein aktiver Schutz für sich selbst. Und sie haben ein Recht dazu. Vor allen Dingen, wenn sie dann mit Gleichaltrigen vergleichen, bei denen um eine 35-Stunden-Woche gekämpft wird.
Ja.
Das ist doch ein Ausgleich im Sinne einer gleich ausgleichenden Gerechtigkeit, den sie für sich haben möchten. Warum wird von den einen 60-70% Totalpräsenz erwartet und die anderen machen Teilzeit und leben den anderen Teil ihres Lebens irgendwo? Und irgendwie.
Du hast ja sehr viel mit Ärztinnen und Ärzten zu tun. Würdest du denn sagen, dass es wirklich fast ausschließlich ein Phänomen der Generation Y und Z? Oder würdest du sagen, nee, durchaus auch bei den älteren Ärztinnen und Ärzten siehst du diese Entwicklung?
Das Problem bei älteren Ärzten ist dann, dass sie irgendwann entdecken, dass sie durch diese übermäßige Beanspruchung im Beruf ganz wichtige Möglichkeiten, mit anderen Menschen zusammenzuleben, verloren haben. Beispielsweise eben in der Partnerschaft mit den Kindern, dass da einfach Fehlstellen sind und sie sagen, das muss nicht so sein. Und ich kann die jungen Leute verstehen, dass sie das gern haben möchten. Auf der anderen Seite sehen sie natürlich auch die Belastung für die Gesellschaft, wenn es zwar heute so viel Ärzte in Deutschland gibt wie nie zuvor, aber weitaus weniger Arztstunden, die jetzt für Patienten zur Verfügung stehen. Das ist ein Konflikt, aber da muss man auch schauen, dass Deutschland das Land ist, in dem die Menschen am meisten und am häufigsten zum Arzt gehen. Auch dessen muss man sich bewusst sein.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil für viele ältere Menschen die Einsamkeit ja eine ganz, ganz große Herausforderung darstellt. Und ich habe den Eindruck, dass viele von diesen älteren Menschen auch zum Arzt gehen, nicht weil sie irgendwelche Schmerzen bedrücken, sondern weil sie einsam sind und ein Gespräch brauchen. Und sei es nur im Wartezimmer und sei es nur ein kurzes mit dem Arzt oder der Ärztin.
Mir haben Hausärzte mehrfach erzählt, dass sie wahrnehmen, dass im Wartezimmer an jedem Tag selbe Patientinnen sind und Patienten sind, die einfach einen Ansprechpartner brauchen. Die wollen eigentlich nur ein kurzes Gespräch mit dem Arzt, weil sie sonst niemanden haben, zu dem sie gehen könnten. Und hier müssen auf dem Land, aber auch in der Stadt, Hausärzte zum Teil Funktionen übernehmen, die früher von Pfarrer und Kirchengemeinden übernommen worden sind, die heute so nicht mehr funktionieren. Das heißt nochmal eine zusätzliche Belastung, die Einsamkeit der Menschen zu ertragen und dann in irgendeiner Weise dafür zu sorgen, dass sie nicht so einsam sind. Das ist alles sehr, sehr viel.
Und wie kriegt man jetzt sozusagen einerseits den gesellschaftlichen Anspruch an Ärzte, der ja sehr breit ist, und auf der anderen Seite das Bedürfnis der Ärzte, auch mehr auf die sogenannte Work-Life-Balance zu achten und nicht mehr nur das Leben vor allen Dingen der Arbeit widmen. Wie kriegt man diese beiden Pole so zusammen? Unser Thema sind ja auch Sterbenskranken und der Umgang mit Sterbenskranken, vor allen Dingen auch von Medizinerinnen und Medizinern. Wie kriegt man diese Situation zusammengeführt, dass sie nicht zulasten der Patientinnen und Patienten, der Sterbenskranken geht?
Das ist eine der schwierigsten Fragen, die so nicht einfach beantwortet werden kann. weil die Fülle von Gründen, die zu der Situation führen, zu groß ist. Ich habe das jetzt relativ einfach formuliert und da bedarf es einer sehr differenzierten soziologischen Aufbereitung der Situation. Und das Entscheidende dabei ist, zu berücksichtigen, wie diese Situation sich entwickelt hat. Das bedeutet also, die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 200 Jahre anzuschauen und wie diese Veränderungen, Stichwort Industrialisierung der Gesellschaft, sich auf die Versorgung der Menschen heute auswirkt. Das heißt, die Frage wird sein, kann man Entwicklungen, die durch die Industrialisierung geschaffen worden sind, aufgreifen, konterkarieren, um dem einzelnen Menschen wieder Möglichkeiten zu geben, in einer Gemeinschaft zu leben oder in einer Gruppe zu leben, die ihn trägt. Und das andere ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass ich nicht mit jedem kleinen bisschen sofort zum Fachmann muss oder zur Fachfrau muss. Das ist ja zum Teil abenteuerlich, was Menschen, die krank sind oder verletzt sind, von ihrem Arzt erwarten. Es ist ja sehr wohl bekannt, was zum Beispiel in Notaufnahmen alles vorkommt. Ja. Und wie Ärzte dann behandelt werden, das ist ja unglaublich.
Ja.
Dass da kein Respekt auch vor anderen Menschen da ist, dass dort also nicht nur geschimpft und geschrien wird und
beleidigt wird, handgreiflich, Patientinnen und Patienten werden.
So dass dort Sicherheitsdienste eingestellt werden müssen, um die Menschen, die dort helfen wollen, vor denen die Hilfe brauchen, zu schützen. Das ist eine unglaubliche Situation, die es früher so nicht gegeben hat. Ich kenne sie nicht. Das ist sicherlich mal der ein oder andere ausgeflippt. Aber diese massive Bedrohung, die da ist und die wir auch auf Palliativstationen erleben, die wir in Hospizen erleben, das sind keine Ausnahmen mehr.
Jetzt stellt sich ja die Frage, wer heute in ein Krankenhaus muss, aus welchen Gründen auch immer, stellt fest, dass es teilweise hinten und vorne fehlt an Personal, sowohl Pflegepersonal als auch an ärztlichem Personal. Und das Ganze hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen. Und wenn wir jetzt die Situation sehen, über die wir bisher gerade diskutiert haben, dann ist es ja so, dass man befürchten muss, dass auch und gerade die Betreuung von Sterbenskranken immer schlechter wird vor diesem Hintergrund, weil einfach Ärztinnen und Ärzte nicht in genügender Anzahl, zumindest was die Stunden betrifft, anwesend sein können und dieses zulasten der Betreuung geht. Ist das so aus deiner Erfahrung?
Ja, ich kann das nicht ganz so sehen. Ich muss es wieder differenzieren. Die Sorge um Sterbenskranke in den Kliniken ist groß und da wird auch ganz viel dafür getan, die Menschen dann zu begleiten. Wir kommen dann an Grundfragen der Versorgung, nämlich die entscheidende Frage ist, darf ich die Versorgung von Menschen, die sterbenskrank sind, allein Profis überlassen oder nicht? Das ist ja die Tendenz. Mhm. Das heißt, dass Angehörige oder aber auch Freunde weitestgehend ausgeklammert sind, auch in einer Klinik bei der Begleitung von jemandem, der sterbenskrank ist. Das machen die dort angestellten Ärzte und Pflegekräfte. Mhm. Sie mühen sich. Nur die stehen zugleich unter betriebswirtschaftlichen Zwängen. Die gesamte Tätigkeit wird heute primär betriebswirtschaftlich betrachtet und nicht ärztlich. Das ist ein Phänomen, das sich rein äußerlich schon daran zeigt, dass bis vor wenigen Jahrzehnten selbstverständlich ein Arzt eine Klinik geführt hat. Und heute sind es Betriebswirte. Und Ärzte sind nur noch als Unterstützer, als Gremienteilnehmer dabei. Das heißt, Kliniken werden geführt wie eine Automobilindustrie. Nach denselben Kriterien. Und es wird nicht bedacht, dass es sich um Menschen handelt, die nicht wie Autos behandelt werden können. Und da ist der große Denkfehler in der gesamten Geschichte. Und da ist auch die mangelnde Bereitschaft in der Gesellschaft, dieses zu realisieren und darauf dann entsprechend andere Formen des Umgangs mit Extremsituationen wie krank sein, schwer krank sein, sterben müssen und sterben umzugehen. Da sind wir ganz weit weg und das ist eine zentrale Fragestellung, die dann mit dem Pflegenotstand zu tun hat, an dem nach meiner Meinung nicht angemessen gearbeitet wird, sondern dass hier eigentlich durch die Unterstützungen, die vorgenommen werden, die Probleme verschärft werden. Das heißt, wenn jetzt Ärzte damit kontrolliert werden, wie viel Zeit sie für eine bestimmte Handlung brauchen und dann nur entsprechend dafür Geld bekommen und die gesamte Einrichtung nur funktioniert, wenn das Geld entsprechend kommt, dann ist keine Zeit dort für den Menschen. Und diese Entwicklung ist also bekannt seit 50 Jahren. Und diese Entwicklung der Technisierung und der betriebswirtschaftlichen Ökonomisierung von Kliniken und auch Heimen hat zu der Gründung der Palliativ- und Hospizbewegung geführt. Kein anderer Grund als die Humanisierung des Krankenhauses hat zu der Palliativ- und Hospizbewegung geführt.
Ist es denn unter diesen von dir geschilderten Umständen überhaupt möglich, junge Ärztinnen und Ärzte behutsam an die Behandlung von Sterbenskranken heranzuführen? Oder müssen die ins kalte Wasser springen?
Ja, die werden ins kalte Wasser geworfen und müssen ziemlich viel zahlen dafür. Ich habe mit sehr vielen jungen Ärztinnen und Ärzten zu tun in den Seminaren bei uns. Und was passiert mit diesen jungen Frauen und den jungen Männern?
Ja.
Ein Beispiel. Eine junge Ärztin, so alt wie du, Lena, betreut auf der Intensivstation die Patienten. Das ist ein 60-jähriger Patient, den sie betreut, der auf einmal entdeckt, dass er sterben muss. Und der Sterbeprozess setzt intensiv ein. Und diese junge Frau begleitet ihn. Und in der Finalphase, wo er keine Luft mehr bekommt, greift er die junge Ärztin am Arm und schreit, lass mich nicht sterben, lass mich nicht sterben. Und er stirbt. Das sind keine Ausnahmen. Und die Frage ist, wer begleitet sie dann dabei? Wer unterstützt sie? Wer ermutigt sie?
Ich habe noch eine andere Frage dazu. Wie viel Zeit ist denn überhaupt, dass sich Ärztinnen und Ärzte noch an ein Sterbebett setzen können?
An Sterbebett setzen ist nicht ihre Aufgabe. Schlicht und einfach. Die Aufgabe ist es, entsprechend dann Symptome zu lindern, einzuschätzen, welche Möglichkeiten es der Entlastung gibt, auch mit Angehörigen zu sprechen. Das sind die Aufgaben. Am Sterbebett setzen Ärzte in der Regel nicht, ist auch keine Erwartung. Also auf Palliativstationen ist es dann eher möglich, aber sie sitzen nicht am Bett. Da sitzt gegebenenfalls die Krankenschwester oder die Pflegefachkraft oder ein Angehöriger. Also es ist eine Illusion zu erwarten, dass Ärzte am Sterbebett sitzen. Sie stehen am Sterbebett. Setzen sich vielleicht dazu, mit dem Patienten zu sprechen. Aber es ist eine völlige Überforderung, wenn das ein Arzt leisten sollte. Das kann er rein physisch nicht leisten, weil so viele Menschen sterben. Es sind ja 50% der Menschen, die sterben im Krankenhaus. Und zwar nicht nur auf der Palliativstation, sondern auf allen Stationen weitestgehend. Das bedeutet, hier ist ein Anspruch, eine völlig utopische Erwartung an das Verhalten von Ärzten gegeben. Und da haben die Ärzte natürlich ein großes Problem, sich zu schützen vor dieser utopischen Erwartung. Nur häufig erfüllen sie scheinbar auch das, aber sie entdecken, dass sie es nicht können. Sie können das nicht. Sie können es auch emotional nicht aushalten. Das ist ein ganz großes Problem, dass ich die Begleitung von Sterbenskranken mittlerweile in Krankenhäusern auf bestimmte Stationen massiert. Dasselbe Phänomen haben wir in Pflegeeinrichtungen. Ja.
Ich frage mich gerade ernst, woher kommt diese überbordende Erwartungshaltung? Du beobachtest das ja schon seit Jahrzehnten. War das früher genauso oder ist es jetzt erst in jüngster Zeit verstärkt so aufgetreten, dass es diese Erwartungshaltung gibt?
Das hat sich verstärkt in den letzten Jahrzehnten, eindeutig zu erkennen. Das fängt mit 3, 4, 5 Phänomenen zusammen. Eine große Individualisierungswelle. Das Individuum steht im Vordergrund. Und mit dem Individuum kommen dann Selbstverwirklichkeitsideen und dann kommt natürlich das Selbstoptimieren der Menschen. Und ein Selbstoptimieren der Menschen heißt, ich will alles, was ich für mich bekommen kann, bekommen. Und dann wird die gesamte Medizin auch ausgenutzt, um alles zu bekommen, was man bekommen könnte. Das geht also von Schönheitsoperationen, die natürlich ganz viel Geld einbringen, die auch gut sind, wo man also gegebenenfalls sich darüber ärgert, dass die Nase nicht so geworden ist, wie sie werden sollte. Und aber auf der anderen Seite die Menschen, die in Not sind. Das bedeutet, diese Ansprüche sind so groß. Hinzu kommt das Verhalten von den Krankenversicherungen und Pflegeversicherungen. Die versprechen, dass sie einen Anspruch haben auf eine angemessene Betreuung und auch eine Heilung. Das heißt, die Krankenversicherungen in toto spreche nicht davon, dass es Grenzen gibt in der Situation. Und ich versuche in den Seminaren zu vermitteln, Palliativmedizin ist die Wissenschaft von der Grenze des Menschen. Und Palliativ Care ist der Umgang mit dieser Grenze. Und da, wo kneifen die Menschen? Sie wollen sich da nicht mit beschäftigen. Und dann wird immer auf weniger abgeladen, die dann dafür bezahlt werden. Und dann meint man, man ist frei davon. Meine These, die habe ich ab und zu genannt schon, 20% sind damit betroffen, unmittelbar betroffen. Aber 80%, ich bin jetzt sehr böse, reisen um die Welt.
Dieser ganze Zustand, der führt ja regelmäßig dazu, dass Menschen, Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern den Eindruck bekommen, sie haben es da fast schon mit Robotern zu tun. Was macht das mit der Beziehung zum Patienten?
Ja, das ist natürlich eine zentrale Frage. Was macht das mit denen? Da kommt das Spiel, welche Erwartungen haben dann Ärzte an Patienten? Auch das muss man mal fragen. Mhm. Es wird nur immer umgekehrt gefragt. Und dann zeigt es sich, Ärzte möchten ganz gern, dass Patienten ihnen wohlgesonnen sind, sie wertschätzen und auch respektieren in ihrer Fachkompetenz. Nur häufig wollen Patienten sehr wohl das, was sie haben wollen, wo sie irgendeine Idee haben, was es sein könnte, bekommen. Also ein Patient geht hin und klagt über Schmerzen an der Seite. Der Arzt untersucht ihn und sagt, ist es soweit okay? Da sagt er, ich möchte gern sofort ein Kardiogramm haben, ich möchte sofort untersucht werden, ich möchte ein MRT haben, weil ich habe Angst, dass ich jetzt einen Infarkt haben könnte. Und er zwingt den Arzt dann dazu, dass er entsprechend ein Belastungs-EKG bekommt. Das sind Situationen, die nicht selten sind. Und dann kommt der Streit, die Frage, haben Sie Medizin studiert oder ich? Das sind Auseinandersetzungen, die Ärzte in der Regel führen müssen heute. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Und zu erwarten, ein Onkologe beispielsweise hat mir erzählt, dass er am Tag 60 Patienten betreut. An 60 Patienten ein Onkologe. Wie soll der in diesen 7,5 Minuten, die er für den Einzelnen hat, emotional mit dem umgehen können? Da kann nur robotermäßig rein auf Technisches, also Fachbezogenes vorgehen. Das geht gar nicht anders. Einmal schafft er es zeitlich nicht und zum anderen kann er auch dem Einzelnen nicht gerecht werden, weil der einzelne Patient im Grunde den Arzt 2-3 Stunden für sich haben möchte.
Ja.
Aber er hat nur 7,5 Minuten oder 8 Minuten, mehr nicht, sonst geht das nicht. Das heißt, wenn ich diese Dimensionen sehe, dann sehe ich immer wieder, es stoßen unglaubliche Erwartungen auf unglaublich begrenzte Möglichkeiten, damit umzugehen. Das ist das zentrale Problem in meinen Augen.
Es scheint ja auch so, dass Ärzte und Pflegende meinen, dass sie von den Kranken und ihren Angehörigen erwünscht sind und sogar gern gesehen sind. Das scheint aber auch, so wie du das jetzt schilderst, ein Trugschluss zu sein.
Ja, natürlich. Warum gehe ich zum Arzt? Weil ich Hilfe brauche. Weil ich in irgendeiner Weise ein Beschwernis habe, das mich sehr belastet. Also gehe ich zum Arzt. Und was macht der Arzt? Der untersucht mich. Und der Arzt hat dann die Aufgabe, mir auch mitzuteilen, er ist vom bürgerlichen Gesetzbuch her verpflichtet, mich aufzuklären, was er entdeckt. Und er muss mir mitteilen, sie haben dann eine Botschaft, die nicht immer eine gute Botschaft ist. Ärzte müssen von Berufswegen schlechte Nachrichten vermitteln und nicht nur eine. Es ist ja nicht nur die einmalige Diagnose. Der hat ja jeden Tag eigentlich zu bestätigen oder in Frage zu stellen, was für ein Gesundheitsprozess dort gelaufen ist. Das heißt, Ärzte sind sehr wohl Menschen, die ständig, in Notfällen natürlich, Extremfällen, schlechte Nachrichten vermitteln müssen. Und Ärzte freuen sich, wenn sie gute Nachrichten vermitteln könnten. Die haben auch keinen Spaß dran, schlechte Nachrichten zu vermitteln. Das ist für sie eine Belastung. Das wird häufig nicht gesehen.
In der Ausbildung zum Palliativmediziner, das ist ja eine Zusatzausbildung, die, du weißt, glaube ich, wie viele Ärztinnen und Ärzte die aktuell haben oder auch durchführen. Ja,
4% der gesamten Ärzteschaft hat das gemacht, hat die Ausbildung gemacht.
Da lernt man ja wahrscheinlich sehr konkret auf die Situation von Sterbenden einzugehen. Du hast diese 7,5 Minuten angesprochen, die mich gerade tatsächlich ja irgendwie beeindruckt haben. Würde man denn mit einer Zusatzbezeichnung, Zusatzausbildung des Palliativmediziners in den 7,5 Minuten Empathie und Zuversicht vermitteln können?
Nein, nein, das ist absolut daneben gedacht, wenn ich das so frech sagen darf. Die Situation ist die, dass jetzt tatsächlich diese Entwicklung dahin ist, dass eben für Palliativmedizin als Zusatzbezeichnung geworben wird. Und es gibt auch Leute, die wollen ganz gern, dass es einen Facharzt für Palliativmedizin gibt. Das finde ich schrecklich, eine schreckliche Entwicklung. Nach meiner Auffassung müsste jeder Arzt eine Qualifikation bekommen, sterbenskranke Menschen zu begleiten. Und keine Spezialisierung auf eine Zusatzweiterbildung. Das halte ich für eine völlige Fehlentwicklung. Sehe ich
auch so. Ja.
So sehr ich die Menschen schätze, die dieses machen. Das sind exzellente Frauen und Männer, die hier diesen Schwerpunkt setzen, mit großer Überzeugung sich da einbringen und natürlich auch an den Rahmenbedingungen scheitern, weil sie das, was sie gern vermitteln möchten, von Zeit und von auch Zuwendungsmöglichkeiten nicht haben. Das Problem dabei, ein persönliches Problem von Ärztinnen und Ärzten, wenn jemand ständig mit jemandem zu tun hat, der stirbt oder verstorben ist, entstehen auch dort nahe Verbindungen, gerade wenn es sehr emotionale Verbindungen sind. Und der Mensch verliert jemanden, auch ein Arzt verliert einen Patienten und er hat keine Chance zu trauern. Der nächste Patient wartet sofort auf ihn. Der kann nicht mal richtig abschalten. In der Psychotherapie wird zwischen zwei Sitzungen noch eine Viertelstunde eingeschoben, damit man einen Übergang hat. Das hat der normale Arzt im Alltag nicht. Das führt dazu, in einem der Seminare, die ich geführt habe, da ging es um die Optimierung der Begleitung von Menschen, die sterbenskrank sind, haben wir eine Szene gespielt in einem Arztzimmer. Und bei der Einrichtung dieses Arztzimmers ging es darum, dass auf einmal die Ärztin sagte, ach Gott, dann steht bei mir da im Fenster auch noch eine vertrocknete Blume. Und bei der Arbeitsweise, die ich nun mache, habe ich dann gefragt, wer von den Teilnehmern könnte dann diese vertrocknete Blume darstellen. Und dann stand ein sehr ausgewiesener Chefarzt auf und ging in die Rolle dieser vertrockneten Blume. Mhm. Und alle lachten darüber, dass dieser Chefarzt nun eine vertrocknete Blume war. Und bei der Nachbesprechung war dieser Arzt auf einmal völlig verwirrt und irritiert, dass er jetzt eine vertrocknete Blume gewesen ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was könnte denn bei Ihnen vertrocknet sein? Und dann sagte er, alles. Ich habe seit 40 Jahren nicht mehr geweint. Und ich glaube, ich habe noch einen ganzen See, der hinter einem großen Staumauer steht, der auslaufen möchte. Dann habe ich versucht, ihm zu helfen, eine Tür in dieser Staumauer zu finden. Und er hat geweint, hat bitterlich geweint. Ärzte haben in der Regel keine Möglichkeit, auch nicht unter Kollegen, das, was sie so tief berührt, mitzuteilen und gemeinsam zu tragen. Das ist in meinen Augen die eigentliche Tragik des ärztlichen Berufes. Und das führt auch zu dem, was du am Anfang geschildert hast, was es dort sozusagen an doch sehr eingreifenden und sehr schwierigen Situationen führt, da ist ein entscheidender Grund dafür. Mhm. Also nicht nur die Strukturen, sondern die Strukturen, die auch verhindern, dass ein Arzt weinen darf mit dem Patienten am Sterbebett. Das versuche ich zu vermitteln.
Dein Beispiel zeigt sehr gut, welche unglaubliche Herausforderung es für sehr viele Ärztinnen und Ärzte sein muss, den Erwartungshaltungen von Sterbenskranken gerecht zu werden, die wir ja gerade auch diskutiert haben, ist ja nahezu unmöglich. Sie sind ja eigentlich selbst eine Spezies, die erst einmal Unterstützung und Hilfe bräuchte, ehe sie anderen helfen kann.
Genau.
Aber genau das fällt aus. Die Erwartungshaltung bei Patientinnen und Patienten wächst immer mehr, die Aggression auch, wenn diese nicht erfüllt wird.
Genau.
Aber diejenigen, die helfen sollen, haben selbst keine Helfer. Eine absurde Situation.
Gibt es keine Anlaufstelle im Krankenhaus?
Und das ist ein großes Problem. Es gibt andere Studien, die darauf verweisen, die Mehrzahl der Ärzte hat keinen eigenen Hausarzt. Die Mehrzahl der Ärzte behandelt sich selbst im Alltag schon. Und zwar bei kleinsten Einschränkungen greifen die zu Medikamenten, um dann auch nicht als krank oder erschöpft zu wirken. Das führt dann zu einem Missbrauch eigentlich, der sich dann negativ auswirken kann, weil dann die eigentliche Problematik nicht behandelt wird, nämlich die Erschöpfung, die da ist. Und hinzu kommt, dass Ärzte dann, wenn sie krank sind, die schwierigsten Patienten sind, die es gibt, weil sie erstens alle Varianten sehen, die irgendwie kommen könnten. Zweitens, das Vertrauen zu den Kollegen nicht so groß ist, weil was können die mehr und besser als ich? Das sind wichtige Phänomene. Ich bin ja heilsfroh, es gibt Veränderungen. Als ich vor 50 Jahren in den Kliniken gearbeitet habe, angefangen habe, war es ein Schimpfwort, eine Supervision oder so etwas einzunehmen.
Ja.
Das ist aber heute anders. Das ist heute so, dass eine nicht geringe Zahl von Ärzten darauf besteht, solche Unterstützungen zu bekommen, zumindest in Grenzfällen. Ich selbst, ich bin mehrfach auf Intensivstationen gewesen, oder auf Notaufnahmen und habe dort mit den Mitarbeitern gearbeitet, um dann wirklich extreme Erfahrungen aufzubereiten.
Im Team?
Im Team.
Unter Menschen, die sich kennen?
Genau,
okay. Unter denen sie uns da hätte kennen. Ich nämlich vielleicht auch noch vermutet, dass es da eine Nein, Zurückhaltung gibt, keine Emotionen dem Team gegenüber zu zeigen.
Ja, das hängt dann davon ab, wie man das leitet. Mhm. Also Extremsituationen habe ich einfach mal gehabt in einem Klinikum. Da ist was ganz Schlimmes passiert, dass eine junge Frau an einem ganz bösen Erkrankung, die eingeschleppt worden war, verstorben. Und die gesamte Abteilung war völlig erschüttert. Und dann habe ich mit der gesamten Abteilung gearbeitet. Alle eingeladen zu einer offenen Besprechung des Erlebens. Da waren 30 Ärzte, Pflegekräfte. Leider haben wir vergessen, die Menschen einzuladen, die im Labor arbeiten, weil die auch betroffen waren, und haben dort den ganzen Nachmittag über das Erleben gesprochen. Jeder hat erzählt, ohne Wertungen. Und sie haben geweint miteinander und dann wieder gelacht. Das haben wir über eine ganze Woche gemacht. Am Anfang waren es viele, es wurden immer weniger und dann war es dann ausgependelt. Das wird manchmal gemacht mittlerweile, Gott sei Dank. Das hängt aber von den Chefs ab.
Ich wollte gerade sagen, wer wendet sich denn dann an dich?
Ja, auch an andere, nicht nur an mich.
Ja klar, aber zum Beispiel an dich.
Das sind dann Chefärzte selbst, die dann Gespür dafür haben und sagen, das bräuchten wir jemanden, der sich da ein bisschen auskennt und der bereit ist, da mit einzusteigen. Auch Oberärzte machen das. Meistens Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben, auch als Chef, dass sie dieses als Unterstützung erleben können und nicht als Gefährdung ihrer Autorität oder so etwas.
Ja, genau.
Das ist ja sofort das Problem, dass da manche Chefs meinen, sie würden ihre Autorität in Frage stellen, wenn sie selbst mit ihren Mitarbeitern weinen über einen schrecklichen Tod von einem jungen Menschen auf der Station.
Mhm. Und wie viel besser könnte eigentlich schon die Situation sein, wenn Supervision und Coaching zu einem festen Bestandteil eines Ärztelebens wären? Es ist doch so einfach, letztendlich mit...
Ich bin sehr vorsichtig.
Dann korrigiere mich bitte.
Also ich habe mal erlebt, dass Menschen, die an so einem Seminar teilgenommen hatten, also ein Coaching, und der Coach war ein psychoanalytisch orientierter Mensch, ob der Psychoanalytiker war, weiß ich nicht, aber er hat so gearbeitet. Und der hat so gearbeitet, dass die Teilnehmer mir am Ende gesagt haben, der hat uns die Arbeit unmöglich gemacht. Der hat uns die Schutzhaut, die wir brauchen, um den Alltag zu bestehen, zerrissen und weggerubbelt. Ich brauche auch meinen Schutz, um meinen Alltag zu machen. Das heißt, ich habe meinen Schutz, indem ich nicht so empathisch mitgehe, wie das von mir erwartet wird. Ich habe meinen Schutz, indem ich mich distanziere und nicht die ganze Zeit am Bett hocke. Und wenn ich diese Schutzmöglichkeiten nehme, weil ich das mit irgendwelchen Kindheitsgeschichten aufbereitet habe, dann ist es schlimmer als ohne Supervision. Mhm. Und das heißt also, Supervision oder Coaching nur dann, wenn das jemand macht, der aus dem Feld kommt und nicht ein eingeflogener Coach, der meint, er könnte alles. Das ist das Problem mit dem Coach. Diese Coaching-Invasion ist für mich eine Katastrophe, das möchte ich ganz offen sagen. Mhm. Da treten so viele Menschen auf als fachkompetent, die sie nicht haben. Und das heißt also, ich bin sehr wohl dafür, dass Supervision und Coaching sind, aber von Menschen, die sich in der Sache auskennen und bereit sind, die Komplikationen dieser Situation zu berücksichtigen und nicht da mit einem Donnerwetter einzuschießen.
Ich war so gut, glaube ich, daran zu denken, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man für beides dann wirklich nur gute Leute hat.
Nein. Es drängen sich so viele Menschen auf den Markt der Supervision.
Also auch kein Allheilmittel in der Hinsicht. Schon gar nicht, wenn es standardisiert wäre. Aber als grundsätzliches Angebot, wenn ich mich danach fühle, dass ich es dann wahrnehmen kann, ist das überall schon so möglich?
Nein. Das gibt dann sofort auch arbeitsrechtliche Probleme. Das eine Problem ist dann zum Beispiel, zählt das zur Dienstzeit oder zählt das nicht zur Dienstzeit? Und wie weit ist dort eine Schweigepflicht möglich? Wie weit dürfen dort Dinge erzählt werden, die arbeitsrechtlich relevant sind? Also das ist...
Wer übernimmt die Kosten? Sowas,
natürlich,
ne?
Natürlich, ja, all die Fragen.
Ja.
Aber es gibt Situationen, es gibt Kliniken und es gibt auch Heime, die das machen und mit Erfolg machen. Das möchte ich einfach ganz deutlich sagen. Mhm. Nur ich möchte schon auf die Probleme aufmerksam machen.
Ja.
Ist das der Weg hin zu einem guten Gesprächsklima am Ende des Lebens zwischen Ärztinnen und Ärzten und den Sterbenskranken? Oder wohin muss es gehen, um das zu fördern?
wir erleben in den Seminaren bei uns, und ich habe ja jetzt weit über 2000 Fallbesprechungen mit Ärzten in der Palliativmedizin durchgeführt und geleitet, dass grundsätzlich die Fähigkeiten zu einer differenzierten Kommunikation fehlen. Die Ärzte sind nicht trainiert, sie haben im Alltag ihre Erfahrungen gemacht, sie haben erlebt, wie ältere Kollegen damit umgehen, übernehmen das oder auch nicht. Nur es gibt keine Professionalisierung der Gesprächsführung. Die gibt es nicht. Und da setzt der Punkt an. Man versucht es bereits zu machen. Das heißt, es werden zunehmend auch Seminare für die Kommunikation in den Erstsemestern angeboten. Nur das reicht so nicht aus. Es gibt genügend Möglichkeiten, wie das verändert werden könnte. Und die Ärztinnen und Ärzte, die ich kenne, sind auch bereit, sich damit zu befassen und das im Alltag einzusetzen. Dann könnte die Gesprächssituation eine andere sein. Und ich fange nicht an, dass es empathisch sein muss, sondern zugewandt, dass der Patient erreicht wird. Das sind die Punkte. Mhm. Und dass Essentials kennengelernt werden, das ist eines der Hauptprobleme der Ärzte. Was erwarten sie von den Patienten, von Sterbenskranken? Sie erwarten in der Regel, dass der einsieht, dass er sterben muss. Und der Patient sieht es nicht ein, dass er sterben muss. Er möchte am Leben bleiben. Und da ist ein Grundkonflikt. Und wenn ich die Erwartung habe, dass er dem zustimmen muss, was ich mit ihm mache, und dass das so stimmt, was ich sage, und er sich einfügen soll, ist die normale Reaktion, dass die Kommunikation gestört ist.
Ja.
Und da ist das zentrale Problem. Das sind jetzt keine Primärerfahrungen von mir, die ich jetzt hier, ne? Da gibt es gute Studien international, die genau dieses Phänomen zeichnen, dass Ärzte das gerne haben möchten. Das zugestimmt wird. Das hängt einfach mit der Compliance zusammen, das hängt mit der hierarchischen Ausbildung zusammen und. Das sind viele Faktoren, die dazu führen. Nur wir erleben das, dass es sehr wohl änderbar ist. Und das müsste aus meiner Sicht ins Studium gründlich hinein. Und zwar kontinuierlich und nicht als einmalige Ein-Wochen-Seminar.
Wir haben unter anderem in diesem Gespräch gelernt, dass das Selbstverständnis vieler Ärzte ist: Ich bin zuerst Arzt und dann Mensch.
Ja.
Wie können wir, um das abschließend zu fragen, diesen Ärztinnen und Ärzten helfen, aus diesem Selbstverständnis heraus zu einem positiveren, zu einem gesünderen zu kommen?
Ja, ich denke, indem ich sie zunächst als Mensch anspreche und dann als Arzt. Als Beispiel, ich verwirre manchmal Ärzte, wenn ich dann um 12 Uhr drankomme oder um 12:30, nachdem er morgens um 7 angefangen hat, dann frage ich ihn: Haben Sie schon was gegessen? Oder haben sie eine Pause gemacht? Völlig verirritiert, dass ich sowas frage. Er hat nämlich nichts gegessen in der Zwischenzeit. Er hat keine Pause gemacht. Dann habe ich immer die Überlegung zu sagen, jetzt essen wir zusammen erstmal etwas und dann schauen wir weiter. Dann haben sie sich erholt. Es gibt übrigens Studien, die nachweisen, dass Diagnosen in der Mittagszeit andere sind als im Vormittag. Auch Untersuchungen sind im Morgen anders als im Nachmittag, weil die Erschöpfung eine Rolle spielt. Das bedeutet, wenn ich die Ärzte als Menschen respektiere, die unterstützt werden möchten, die wertgeschätzt werden möchten, die in ihrer Arbeit angesehen werden können und denen das Menschliche zugestanden wird, zum Beispiel, dass sie um 17 Uhr gehen möchten, um ihre Tochter vom Kindergarten abzuholen. Wenn das möglich wäre, ich bin wieder bei der Selbstoptimierung, bei der Selbstverwirklichung der Menschen, den Anspruchshaltungen, dann hätten wir auch eine andere Situation in den Kliniken und auch in den Begegnungen mit Menschen, die krank sind und dann den Arzt dabei erleben.
Ich glaube, mein nächster Arztbesuch wird auf jeden Fall, da werde ich ein anderes Bewusstsein haben von dem, was du gerade geschildert hast, einfach ihn als noch mal mehr als Mensch zu sehen und an zweiter Stelle vielleicht als Arzt. Wir haben jetzt viel über Ärztinnen und Ärzte gesprochen und wir wissen, dass uns ganz viele auch zuhören, unserem Podcast folgen und nicht nur hier zuhören, sondern eben auch auf Instagram vorbeigucken. Sterben und Trauern, der Podcast heißen wir da. Und wir würden uns freuen, wenn die Diskussion dort weitergeführt wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Und wenn Sie uns auch mal sehen möchten, die Gesichter zu den Stimmen, dann schauen Sie auch auf Instagram vorbei oder auch auf YouTube. Da werden wir ein kleines Video veröffentlichen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.